Heute bei «Apropos» ein royales Hickhack.
I don't want history to repeat itself. I do not want to be a single dad. And I certainly don't want my children to have a life without a mother or a father.
Die Woche ist mir eigentlich fast nicht um sie herumgekommen. Eine Autobiografie mit viel Zündstoff.
More revelations by Prince Harry about his life in Britain's royal family. A series of claims and deeply personal stories about his family, including an allegation that Harry was physically attacked by his brother, Prince William, in 2019.
Eine Netflix-Serie, die vor kurzem rausgekommen ist.
No matter what I did, they were still going to find a way to destroy me.
Und natürlich wahnsinnig viele Podcasts und Talks.
The relationship between certain members of the family and the tabloid press, those certain members have decided to get into bed with the devil, right? Mm.
Seit ein paar Wochen sind der Prinz Harry und Meghan Markle gefühlt überall. Die einen finden ihre Geschichte langsam nervig, die anderen finden es hochspannend. Klar ist, so fest polarisiert haben die Mitglieder vom britischen Königshaus schon lange nicht mehr.
Meghan needs to understand this is the British monarchy and she's not in a TV show. This is not a performance. This is the real story.
Wieso sind ausgerechnet die beiden zu so einem Phänomen geworden? Was hat jetzt der neueste Streit mit dem Königshaus so eskalieren lassen? Und was bedeutet das alles, das neue Buch und der Streit für die Monarchie in Großbritannien? Im Podcast «Apropos» schauen wir uns heute die Geschichte von einer Entfremdung an. Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist jetzt Michelle Binswanger. Sie ist Co-Leiterin vom Ressort Leben bei Tamedia und sozusagen ein bisschen die inoffizielle Hofberichterstatterin von Tamedia. Kann man das so sagen?
Ja, ich tue mich mehr so ein bisschen Interesse halber zuschalten, aber das ist jetzt natürlich einfach eine Geschichte, die jeder, glaube ich, auf seine Art fasziniert.
Wieso das so ist, über das reden wir jetzt gerade. Willkommen, Michelle.
Hallo, Mir.
Michelle, ich habe es schon gesagt, diese Woche ist man fast nicht drum herumgekommen.
News of the fastest selling non-fiction book ever.
Prinz Harry, der sich ja auch wegen der großen medialen Aufmerksamkeit aus seinen royalen Pflichten gelöst hat, sorgt erst mit einer Netflix-Serie für Aufregung und jetzt mit einem Buch mit seiner Autobiografie.
Vor allem der Prinz Harry, aber auch Meghan Markle sind gerade überall in den Schlagzeilen. Du hast schon oft über sie geschrieben. Kannst du dir erklären, wieso faszinieren die beiden so viele Menschen?
Ja, das scheint mir eigentlich auf der Hand zu liegen. Die britischen Royals sind ja an und für sich schon eine grosse Story. Also, dass sie Könige und Königinnen, die wirklich noch als solche leben, in einer Zeit wie heute, das ist wie ein Märchen an und für sich. Dann hat es ja die Netflix-Serie «The Crown» gegeben, wo eben die ganze Geschichte von der Queen und von Charles und von der Diana nochmal aufgerollt haben. Also die britischen Royals sind an und für sich schon ein popkulturelles Allgemeingut. Und jetzt haben wir die zwei, oder? Der jüngste Sohn, der Harry, der jüngste Sohn von der Diana, wo jetzt dieser Familie so öffentlich den Rücken zutreibt. Das ist insgesamt eigentlich schon fast wie ein Drama von Shakespeare.
Öffentlich den Rücken zutreibt hat er ja vor allem mit dem neuen Buch, das erschienen ist, seiner Autobiografie. Er hat gleichzeitig auch noch ein neues Fernsehinterview gegeben. Für die, die es noch nicht gelesen haben, was steht dort drin, was man bisher noch nicht gewusst hat? Was gibt besonders viel zu reden aus diesem Buch?
Man muss wissen, die Mitglieder des Königshauses, die sind der Öffentlichkeit gegenüber ja traditionell sehr verschlossen auftreten. Man hat nicht zu viel Preis gegeben und meistens nur, wenn man müssen hat. Und jetzt kommt der Harry und erzählt sehr emotionale Geschichten mit sehr vielen Details. Zum Beispiel war die Rede über seine Entjungferung, seine Erfahrungen im Afghanistan-Krieg. Dann hat er berichtet über Konflikte zwischen der Kate und der Meghan. Das ist natürlich der perfekte Schlüssellochblick für uns, fürs Publikum. Jetzt gibt es natürlich ein paar Sachen, die besonders zu reden gehen. Das war einerseits der Affront gegen seine Brüder. Also Harry hat seinen Bruder William ganz offen angegriffen, hat ihm zum Vorwurf gemacht, er habe sich mit der britischen Presse gegen ihn verschworen, gegen ihn und seine Frau. Er hat auch seinen Vater angegriffen, seine Stiefmutter Camilla. Und zwar sagt er jetzt Harry öffentlich, er möchte sich wieder mit seinem Vater und seinem Bruder versöhnen, aber gleichzeitig eben macht er die Abrechnung der Öffentlichkeit und darum wirkt der Ruf nach Versöhnung auch ein bisschen verlogen.
Also es ist eigentlich ein Rundumschlag gegen das ganze Königshaus.
Ganz genau.
Warum wählt er jetzt gerade diesen Weg, also über die Öffentlichkeit?
Ja, das ist natürlich ein Weg, wo er und Meghan fast von Anfang an beschritten haben. Sie haben das auch von Anfang an eigentlich ziemlich offen gesagt.
This is not a surprise to anybody. It's really sad that it's got to this point. But I've got to do something for my own mental health, for my wife's. And for Archie's as well, because I could see where this was headed.
Sie waren nicht einverstanden mit der Berichterstattung über sich, die sie noch zum Königshaus gehört haben.
Certain members of the family and the tabloid press, those certain members have decided to get into bed with the devil, right? Mm. To rehabilitate their image. But the moment that rehabilitation comes at the detriment of others, me, other members of my family, then that's where I draw the line.
Der Harry hat ja auch gesagt, seine Verwandtschaft hat dafür gesorgt, dass man nicht gut über ihn und Meghan berichtet hat. Und darum haben sie eben gesagt, weil sie jetzt ihre eigene Geschichte erzählen. Also man nennt das heutzutage die Kontrolle über das Narrativ übernehmen oder zurückgewinnen. Mhm. Und ich glaube, das ist der Grund, warum sie eben mit dem Oprah-Interview zuerst an die Öffentlichkeit sein und dann die Netflix-Serie, jetzt das Buch und mehr genau über den Podcast. Also ich denke, sie haben sich gefangen gefühlt in der königlichen Familie, sie haben sich gefangen gefühlt in dem Image, das über sie gezeichnet worden ist, das sie eben nicht haben kontrollieren konnten. Und dann haben sie sich gesagt, so, wir leben in einer Zeit, wo man eben selber bestimmen kann oder ja, kann selber beeinflussen, was berichtet wird und haben das wirklich auf der ganzen Linie selber gemacht.
Mit dem netten Nebeneffekt, dass das vielleicht auch finanziell noch ihnen ein bisschen etwas bringt.
Genau, das ist natürlich dann das andere Motiv, dass sie natürlich jetzt, wo sie sich von der Familie abgewendet haben, müssen ihren Promi-Status, eine eigene Existenz aufbauen, selber Geld verdienen. Und natürlich geht es bei all diesen Sachen, sowohl der Autobiografie wie auch bei dieser Netflix-Serie, um sehr viel Geld.
It's really hard to look back on it now and go, what on earth happened?
Du hast dir ja die Netflix-Serie angeschaut. Für die, die sie noch nicht gesehen hat, um was geht es dort so in groben Linien?
Also, die Serie ist für mich eigentlich ein 6-stündiger Werbefilm für die beiden Rebel Royals, wie man sie ja auch nennt.
There was a war against Meghan to suit other people's agendas.
It's about hatred. It's about race.
It's a dirty game.
Sie erklären dort, wie sie sich kennengelernt und wie sie sich verliebt haben und dann schnell gemerkt haben, dass sie in England nicht willkommen sind oder sich offenbar nicht willkommen gefühlt haben und zu wenig wertgeschätzt, auch von der Familie.
I was terrified. I didn't want history to repeat itself.
Und sie haben sich auch gejagt gefühlt von der Presse, von der Öffentlichkeit. Und darum sind sie dann geflohen, zuerst nach Kanada, dann nach Kalifornien. Und die Kernaussage von der ganzen Serie ist in meinen Augen eigentlich die, wir haben nichts falsch gemacht, aber alle anderen schon.
No one knows the full truth. We know the full truth.
Alle anderen, das heisst in dem Fall einfach das Königshaus. Oder gegen wer holen sie da noch aus?
Ja, also das Königshaus auf der einen Seite, aber dann quasi der verlängerte Arm, wenn man so sagen will, das ist die Presse. Wo man muss sagen, die ist natürlich unglaublich aggressiv in England. Und vieles wendet sich eben auch gegen den Druck von der Presse die ganze Zeit.
Hat eigentlich das Königshaus sich irgendwie mal zu diesen Vorwürfen geäussert?
Offiziell haben sie sich nicht geäussert. Also sie haben hier einfach eingesteckt. Und das ist ja wirklich eine sehr spezielle Konstellation. Also tatsächlich haben Harry und Meghan das Narrativ an sich gerissen. Aber durch das, dass eben die Krone eigentlich schweigt und nicht auf das reagiert, haben sie auch wieder quasi Kontrolle übernommen. Weil weder stellen sie es richtig, noch wehren sie sich. Und wenn sie bei dieser Haltung bleiben, dann irgendwann fangen die Vorwürfe an ihre Adresse sich auch überschlagen, oder? Und die Leute, bei denen kommt dann das so rein, dass eben die Krone auf eine Art auch Grösse zeigt, indem sie das einfach durchgehen und nicht zurückschießen.
Wenn ich dir so zulasse, dann gibt es ja jetzt wie so zwei Bilder, die sich gegenüberstehen. Ihr eigenes Bild, eben, dass sie Opfer sind von den Medien. Und das andere Bild, dass sie sich wahnsinnig inszenieren, dass sie vielleicht sogar wehleidig sind. Welches Bild ist in deiner Einschätzung das, was überwiegt im Moment?
Also man muss, glaube ich, ein bisschen unterscheiden. In England gelten sie als wehleidige Heulsuse und Verräter auch. Also eben auch gerade wegen diesen Angriffen auf die Familie. In den USA ist man eigentlich wohlgesonnener. Also auch dort gibt es natürlich kritische Stimmen, aber die finden es, also ja, das passt ja auch ihre Way of Life und wie sie jetzt die Story verkaufen. So, das hat ja auch etwas sehr Amerikanisches. Also dort ist man wirklich noch besser gesinnt. Ich glaube, global, also in den sozialen Medien und so, ist jetzt die Stimmung auch eher gegen sie gekippt.
Mhm. Und kann man sagen, welches von diesen Bildern näher an der Wahrheit ist?
Das ist natürlich wahnsinnig schwierig zu beurteilen, weil wir wissen herzlich wenig. Wir wissen ja nur das, was eben die Presse schreibt oder sie selber der Öffentlichkeit preisgeben. Und da wird auch sehr vieles natürlich im Verborgenen gehalten. Was man sicher kann sagen, ist, dass die zwei auf sehr einem hohen Niveau sich beklagen. Aber nur weil jemand privilegiert ist, heisst das ja nicht, dass ihr Leiden nicht so schlimm ist. Also ich denke, da darf man auch nicht in die Falle tappen. Das kann natürlich schon sehr an einem nagen, wenn man immer sich so unfrei fühlt und gejagt. Ich ganz persönlich, ich kann nicht verstehen, warum der Harry das seiner Familie antut, weil das ist natürlich ein heftiger Schlag, oder? Und da ist auch nicht wirklich vorstellbar, wie da eine Versöhnung soll stattfinden bei diesen ununterbrochenen Angriffen. Und ich denke immer, wenn die Ehe in die Brüche gehen, dann steht er ganz schlecht da.
Wie heftig der Schlag ist, den er mit dem auch der Monarchie versetzt, das schauen wir nachher auch gerade noch an. Ich möchte mir jetzt aber gerne die Geschichte von der Wahrnehmung von diesen beiden sozusagen im Schnelldurchlauf anschauen. Vielleicht können wir nochmal zurückgehen an den Punkt, wo die Beziehung losgeht.
Ja, die beiden haben sich im Juli 2016 für ein erstes Date getroffen. Das war angeblich ein Blind Date.
I'd never even heard about her until this friend said Meghan Markle. I was like, right, okay, give me a bit of background. What's going on here?
Im November 2017 haben sie ihre Beziehung öffentlich gemacht und ein Jahr später haben sie sich dann verlobt.
Very early on, when we realized we were going to commit to each other.
Am Anfang war die Presse eigentlich total begeistert von dieser Meghan. Die war schon eine bekannte Schauspielerin. Und da kommt Glamour, da kommt Diversity, da kommt eine starke Frau, eine Amerikanerin. Das verspricht natürlich Spannung und Drama.
She's a strong, independent woman.
The woman of the moment, Ms. Meghan Markle, making its way towards the west steps of St. George's Chapel.
Man ist in einer Wohlgesonnen, sofern man das eben von der britischen Presse überhaupt kann sagen kann. Weil, wenn man so in der Öffentlichkeit steht, dann kommen natürlich immer Angriffe heutzutage auch über Social Media. Und das ist dann auch ziemlich schnell weitergegangen, haben sich nämlich der Meghan Markle, ihren Vater und ihre Schwester plötzlich in der Öffentlichkeit gemeldet, haben sich negativ über die Meghan geäussert. Und das hat eigentlich nochmal so ein bisschen zu einem Effekt geführt, dass man Mitleid gehabt hat mit ihr, weil sie eben von ihrer eigenen Familie verraten ist worden. Aber irgendeinmal hat dann das Bild ein bisschen angefangen zu kippen.
Meghans American Can-Do Attitude was reported to have come as a shock to royal staff.
Und das hat damit zu tun, dass immer wieder so Gerüchte durchgesickert sind, dass sie die Leute im Palast schlecht behandeln, dass sie ein Diva sind, dass sie eben die Leute umkommandiert, dass sie mega schwierig sind, mit ihr umzugehen. Es hat auch früher schon Gerüchte gegeben, dass es zu Verwerfungen mit ihrer Schwägerin gekommen ist, mit der Kate.
Claimed a rift had developed between Meghan and Kate.
Und nach ist dann das Bild halt auch ins Negative gekippt. Und das hat insbesondere sie sehr stark auch getroffen. Also das hat dann, glaube ich, auch dazu geführt, dass sie sich so sehr gejagt gefühlt haben von diesen Medien.
Wie stark beeinflusst eigentlich Meghan ihr Geschlecht und eben auch ihre Herkunft die Berichterstattung über sie?
Frauen haben es ja grundsätzlich in den Medien insofern schwer, dass sie halt einfach immer, immer, immer kritisiert werden für ihr Auftreten. Eben, sie sind zu dick, sie sind zu dünn, sie sind zu gepflegt, sie geben zu viel Geld aus, sie geben zu wenig Geld aus für Kleider und so weiter. Das passiert nicht nur der Meghan, das ist auch bei der Kate der Fall, bei der Charlene Theron und bei den ganzen Prominenten natürlich auch. Bei der Meghan kommt dann noch dazu, dass sie ja eine schwarze Mutter hat und sie hat gesagt, dass sie eigentlich erst zum Thema wurde, wo sie nach England gegangen ist. Tatsächlich hat man am Anfang eigentlich Freude gehabt, eben gerade, dass da jetzt ein bisschen Diversity irgendwie nach England kommt. Schwierig ist es eben erst dann geworden, wo man eben sie hat wegen ihrem Charakter angefangen zu kritisieren und dann ist natürlich eben auch ihre Herkunft plötzlich zum Thema geworden.
As well as battling sexism, some think Meghan's mixed race heritage has also made her a target.
Das alles kumuliert ja schlussendlich in dem Entscheid von Harry und Meghan, Großbritannien zu verlassen.
Buckingham Palace has confirmed that the Duke and Duchess of Sussex will not be returning as working members of the royal family. Prince Harry and Meghan stepped down from royal duties last year and moved to the United States.
Wie einmalig ist das eigentlich?
Ja, das ist eben gar nicht so einmalig. Es hat ja schon den Fall gegeben, von Harrys Grossonkel, King Edward, der hat seine Rolle als König aufgegeben, auch für eine Amerikanerin und erst noch eine Geschiedene. Das war ja der Grund, warum dann der Vater von der Queen Elizabeth König geworden ist, also ein Contre-Cœur eigentlich ein bisschen, und sie dann schlussendlich Königin. Und das war natürlich auch damals schon ein riesiges Thema gewesen. Die Presse hat auch die Wally Simpson durch ganz Europa verfolgt und also für die damaligen Verhältnisse wahrscheinlich noch viel mehr als jetzt heute bei der Meghan. Und ich denke, das ist auch ein Grund, warum die Geschichte so interessiert, warum das auch im Königshaus so muss einfahren, weil das hat natürlich das Königshaus bis in die Grundfeste erschüttert.
Quasi eine Wiederholung. Was passiert dann, wo Harry und Meghan Großbritannien verloren haben? Wird es dann ruhiger?
Ja, nein, das hat natürlich das Ganze erst richtig aufgekocht, weil es ist ja auch nicht klar, also dass sie wirklich Rebellen. Sie haben ja am Anfang sich vorgestellt, sie würden halb ihr eigenes Leben leben und halb noch so ein bisschen Royal Duties auf sich nehmen. Da hat dann die Queen, glaube ich, gesagt, das gibt es nicht. Also entweder bist du dabei oder bist nicht dabei, in or out. Und sie haben sich für out entschieden, mit allen Konsequenzen. Sie haben sich nicht nur für out entschieden, sie haben sich auch dafür entschieden, eben jetzt auch die ganze dreckige Wäsche noch in der Öffentlichkeit zu waschen.
Spannend ist, dass das ja alles jetzt rauskommt, die Serie, das Buch, der Podcast. Ist das Zufall, dass das alles gerade ein paar Monate nach dem Tod von der Queen passiert, wo ja im letzten September gestorben ist?
Ja, das wirkt natürlich alles sehr orchestriert, aber gerade wenn man zum Beispiel die Netflix-Serie anschaut, dann sieht man, dass die schon sehr lange geplant haben. Die haben ja sich dabei aufgenommen, wo sie eben den Entscheid gefällt haben. Man hat gesehen, da irgendwie Aufnahmen von ihren ersten Dates und so. Also die müssen irgendwo im Kopf schon mit dieser Möglichkeit gespielt haben, dass sie das mal verwerten wollen. Und auch ein Buch schreibt man natürlich nicht in 2 Monaten. Andererseits kann ich mir schon vorstellen, dass der Tod von der Queen vielleicht dann beim Timing dann schon dafür gesorgt hat, dass man vielleicht ein bisschen schneller jetzt mit diesen Memoiren rauskommt oder dass der Netflix-Film dann jetzt lanciert wird.
Was auffällt, ist ja eines von diesen Themen, die sich durchzieht, ist, dass Harry und Meghan immer wieder die Medien kritisieren, dass sie eben auch so in die Öffentlichkeit gezerrt worden sind, dass Grenzen überschritten worden sind. Und trotzdem bleibt ihnen jetzt quasi auch nur genau der Weg, nämlich einfach alles öffentlich zu machen. Raus mit allem, sozusagen.
Ja, also ich denke, sie hätten schon eine Wahl. Also man sagt ja, choose your battlefield. Also sie haben eine Wahl, was sie an die Öffentlichkeit wollen. Sie hätten auch sogar einen Film über sich machen können, aber sich dafür entscheiden, eben, dass man die heikleren Themen vielleicht nicht bespricht. Das hat dann vielleicht dafür gesorgt, dass es ein bisschen weniger Aufmerksamkeit bekommen hat. Also kann man sagen, es ist wahrscheinlich auch ein monetäres Interesse schlussendlich da dahinter. Aber ich glaube nicht, dass das der einzige Weg war, den sie hätten einschlagen können. Auch sie hatten Optionen und sie haben sich bewusst für die entschieden.
Da können sie ihr Bild kontrollieren, in den anderen Medien eben nicht unbedingt. Gerade auf Meghan werden ja bis heute alle möglichen Bilder projiziert. Du hast im Artikel zum Beispiel vom Mythos von der bösen Verführerin geredet, dass das oft ihr zugeschrieben wird. Was ist da damit gemeint?
Ja, das ist natürlich ein uralter Mythos. Es kommt schon eben in der Mythologie vor. Das ist auch eben bei dieser Wally Simpson der Fall gewesen. Und jetzt bei der Meghan, das ist die Wahrnehmung, dass sie eigentlich die Ursache von dem ganzen Streit ist, dass der Harry ihr verfallen ist und jetzt alles macht, was sie will und dass sie dann ihn dazu angestiftet hat, sich gegen seine Familie zu wenden. Das ist die Wahrnehmung. Ich denke, Meghan ist sicher eine, die weiss, was sie will. Aber ich schätze auch Harry so ein, dass er nicht ein Puppen ist, der sich umkommandieren lässt. Also sicher liebt er sie, lieben sich die zwei. Aber ich denke, da haben sich einfach zwei gefunden, die sich eben in ihren Bedürfnissen eigentlich sehr ähnlich sind. Und dass das auch ein Grund ist, warum die eben so eine Beziehung führen.
Erzählt der ganze Wirbel jetzt um Harry und Meghan auch etwas über die Beziehung von Großbritannien zu seiner Monarchie?
Ja, also wenn man sieht, wie die britischen Medien berichten, also die haben ja zum Teil irgendwie, sind die mit 16 Stories online gesehen auf ihrem Webportal, wo der Netflix-Film rausgekommen ist. Also die Beziehung scheint mir doch recht eng und sehr emotional zu sein. Und ich glaube jetzt auch, das Drama ist auch für die Royals ein Balanceakt, wo sie aber auch schlussendlich könnten profitieren davon. Der Charles zum Beispiel, der war schon immer dafür gewesen, dass man bescheidener wird, dass der Königshaus sich zurücknimmt. Er hat am Anfang auch keine grosse Sache aus seiner Krönung machen, aber offenbar hat er sich jetzt unter dem Druck der Ereignisse umentschieden und hat gesagt, doch, er wird eine grosse Zeremonie zu seiner Krönung, also das soll mit einem riesen Pomp soll das veranstaltet werden. Bekannterweise ist aber nur am William dort eine offizielle Rolle zugedacht und der Harry, der muss aussen vorbleiben.
Hat das alles jetzt irgendwie das Potenzial der Monarchie zu schaden?
Ja, ich glaube, die Monarchie steht immer unter Druck. Und ich glaube, auch so Ereignisse haben sowohl das Potenzial der Monarchie zu schaden, aber es hat eben, denke ich, auch das Potenzial, dass eben Sympathien für das Königshaus geweckt werden. Und so wie ich die Stimmung in England einschätze, ist eigentlich der Zeiger eher so ein bisschen richtig Sympathie für William und Charles ausgeschlagen. Weil eben, wenn man so öffentlich angegriffen wird von einem Familienmitglied, oder, dann ist man quasi wie ein Opfer. Und die Leute solidarisieren sich ja gerne mit den Opfern. Und ich denke, da ist eigentlich eher Sympathie zu erwarten.
Danke vielmals, Michelle, für das Gespräch.
Ja, sehr gerne. Danke fürs Interesse.
Die beiden erwähnten Kommentare von Michelle Binswanger, die verlinken wir auch noch im Beschreib zu dieser Episode. Und natürlich findet man auch die ganze Berichterstattung zu dieser neuen Autobiografie bei uns auf der Webseite und in der App. Und das war es für diese Woche mit «Apropos». «Apropos» wird moderiert von Philipp Loser im Wechsel mit mir, der Mirja Gabatuller. Und Laura Bachmann und Vivienne Kuster sind unsere beiden Produzentinnen. Und die nächste Folge von uns, die hört ihr am Montag wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.